Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Wir sind wieder zurück nach 2 Wochen Break in voller guter Stimmung.
Sind wir das? Ja, voll. Ich war Wochenende im Urlaub, deswegen du warst auch ein bisschen unterwegs. Deswegen haben wir es dann doch nicht ganz geschafft. Wir wollten den ja eigentlich, glaube ich, am Dienstag raushauen. Deswegen jetzt erst am Mittwoch. Aber egal. Reicht jetzt auch noch, glaube ich.
So. Auf jeden Fall. Ey, wenn du überlegst, wir haben uns ein bisschen einfacher vorgestellt. Also ich persönlich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Finde mal eine App im Internet, die dann auch diese ganzen Gewinner da aus diesem Comment-Ding rauszieht.
Stimmt.
Wir wollten ja keine 75 oder wie viel haben mitgemacht? Wie viel waren es bei dir?
Ich weiß nicht, über 100 oder 200 oder so. Also es war
auf jeden Fall eine Menge. Wollten nicht für jeden extra Zettel schreiben.
Plus dann irgendwie noch alle aus dem Newsletter und bei dir. Und naja, aber holen wir die Leute kurz ab. Ne? Wir haben in der letzten Sendung mit den lieben Freunden von Roland Germany eine SP404 verlost und werden heute am Ende der Sendung dann auch den Gewinner ziehen. Und
jetzt skippen alle nach vorne.
Yeah. Aber was man quasi die Spannung muss aber gehalten werden, was soll's. Was man machen musste, um die zu gewinnen, ist, uns einen Comment zu schreiben oder unseren Newsletter zu abonnieren. Wer das noch nicht getan hat, unter beats-treats.net könnt ihr den Newsletter abonnieren und kriegt dann da immer die Neuigkeiten als Erster. Und wir wollen auch eigentlich demnächst mal so ein paar kleine Treats dann auch so exklusiv an die Leute aus dem Newsletter schicken. Also meldet euch da auf jeden Fall an. Und die Leute mussten einen Comment hinterlassen und sollten uns Fragen stellen, beziehungsweise eigentlich einen Themenvorschlag für diese Sendung jetzt geben. Jetzt kam da so viel und so viele wahnsinnig gute Themen, dass wir auf jeden Fall für das Jahr safe durch sind, was Themen angeht.
5 Jahre, Alter.
Das auf jeden, da sind echt richtig viele gute Sachen dabei gewesen. Und wir haben uns jetzt dafür entschlossen, ehe wir uns jetzt für eins entscheiden, weil so viele gute Fragen auch dabei waren und Sachen, die wir irgendwie dachten so, ach krass, cool, das interessiert Leute, dass wir uns dazu jetzt einfach entschlossen haben, so eine Art Q&A, also einfach Question-and-Answer-Runde zu machen und haben jetzt einfach die Sachen rausgesucht, die jetzt mit einer kurzen oder kürzeren Antwort funktionieren und die anderen Sachen werden wir dann sicherlich mal in den folgenden Sendungen jeweils zu einem eigenen Thema machen. Ich glaube, das wird ganz spannend und kurzweilig. Hast du Bock?
Schoko? Auf jeden Fall. Ob es kurzweilig wird, mal gucken. Wir kennen uns beide ja schon etwas länger.
Wir müssen gucken. Ich probiere so eine
Stoppuhr.
So eine Stoppuhr. So nur maximal 2 Minuten pro Frage, weil es sind echt eine Menge. Aber fangen wir mal an. Der liebe Herr oder Frau, weiß ich gar nicht. Doch, wahrscheinlich Herr. Albert GM. Oder GRN, es ist sehr klein ausgedruckt. Ich bin wieder ein richtiger Spaß gewesen. Aber sagen wir mal, Albert GRN, finde euren Podcast mega. Könnt ihr vielleicht über das Künstlerdasein auf Instagram reden, dessen Wichtigkeit und wie Leute durch Kommentarspam Bad Publicity generieren? Also erstmal vielen Dank. Schuko, kannst du was dazu sagen über dein Künstlerdasein auf Instagram? Wie wichtig ist das? Und
Teil. Leider sehr wichtig geworden. Es ist super nervig auch, muss man ehrlich sagen. Also wenn man daran Spaß hat, klar. Ne? Aber hat man das in einem... Irgendwann hat man da einfach... Am Anfang ist ja alles... Ne? MySpace war toll, Facebook war toll, Instagram war toll. Keine Ahnung, TikTok kann ich jetzt zu sagen, aber...
Leute merken jetzt... Schuko kommt noch aus der MySpace-Zeit.
MySpace-Era. Genau. Das war das erste Ding mit Music Player. So, ne?
Ja, ja, schon. Ich weiß. Ich hatte auch einen MySpace-Account. Aber ich sag nicht, wie der hieß.
Ich bin wieder der Dinosaurier, ne?
Mega.
Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ey, es ist super wichtig geworden, da auch heutzutage gar nichts mehr auch. Wer geht noch auf Blogs? Wer holt sich Informationen noch von Blogs? Das machen wirklich sehr, sehr wenige. Aber das hat auch wieder den Vorteil, du kannst die Leute direkt abholen. Ne? Ja. Also Instagram, wir haben jetzt auch unser Gewinnspiel über Instagram gemacht. Es hat ja schon seine Berechtigung. Es tümmeln sich alles
super,
zum Connecten.
Ist halt super direkt, ja. Du kriegst halt direktes Feedback. Und
auf jeden Fall.
Klar.
Und auch zum Connecten. Ne? Also
ja,
da nochmal irgendwie schon 1000-mal gesagt, ne? Auch die Timberland Connection ist über Instagram passiert. Angeschrieben. Glück gehabt. So,
ja.
Und das kann man sehr, sehr gut nutzen. Da können wir vielleicht irgendwann mal in der Sendung noch näher drauf eingehen, was man, wie, wo, welche Tricks es da gibt.
Ich glaube, so ja, viel, aber es so, gibt halt so viele Tricks. Also ich meine, am Ende, du musst halt, es ist, glaube ich, du musst nerven, aber das Nerven alleine bringt halt nichts. Also ich merke ja, wenn Leute mich anschreiben, wann reagiere ich? Ich reagiere halt dann, wenn der Content halt einfach feier ist, wenn das halt einfach geil ist und das, was der Typ zu bieten hat irgendwie oder das, die Frau, egal, oder der Artist, ne, wenn das halt einfach überzeugt, dann bin ich am Haken. So. Und dann ist halt nur der Punkt, dass er mich halt direkt erreicht oder ich dann denjenigen direkt erreiche, ist halt super. Aber wenn dann halt nur heiße Luft kommt oder das, wenn dann Leute mir Beats schicken und die sind halt so, ja, okay, nice, dann passiert halt auch nichts.
Das Schlimmste ist halt einfach, wenn sie gar nicht mal Hallo sagen oder was geht, sondern einfach nur einen Link schicken.
Ja, das geht halt auch gar nicht so.
Wo ich mir denke, so, Alter, ja, so, streng halt dich an.
Ja, nee, das ist einfach unhöflich. Du willst mit unhöflichen Leuten einfach auch nicht arbeiten. Was steht hier noch? Und wie Leute durch Kommentarspam Bad Publicity generieren? Das verstehe ich nicht. Kommentarspam, Bad Publicity. Ach so, wenn Leute, das sehe ich auch manchmal. Das finde ich auch richtig peinlich, wenn dann so Leute bei irgendwelchen Künstlern in deren Post dann irgendwie so einen Halbsatz reinschreiben, so wie, oder das komplett lassen und dann einfach so, ja, geiles Video, aber wenn ihr geile Videoscheiße oder geile Beats hören oder was auch immer, geile Raps so, dann checkt mal meinen Kram aus und so. Kann man irgendwie machen, wirkt halt, finde ich, immer so ein bisschen sehr anbiederig und irgendwie so sehr verzweifelt. Ist auch selten was Geiles dabei. Also, das genau geht's, glaube ich.
Aber wenn du halt am Start bist so oder am Anfang bist, also ich kann schon ein bisschen verstehen.
Aber dann machst du es nicht in der Comment-Zeit. Dann schreib denjenigen persönlich an so und...
Als ob jetzt Drake lesen würde, so hey.
Also, ja, aber Drake liest den Sinn dahinter. Aber Drake liest seine Kommentare auch nicht so. Das ist halt einfach Quatsch. So, du machst halt einfach Bad Publicity für dich. So, genau. Weil halt alle wissen, du bist halt irgendwie... Dann
ich würde es jetzt nicht verteufeln. So, wenn das jemand bei mir auf der Seite machen würde, würde ich halt auch denken, whatever, ich würde ihn jetzt aber nicht löschen. Keine Ahnung. Jetzt
nein, du löscht es nicht. Du löscht es. Das ist ja Quatsch, aber ich meine so, ich finde, es wirkt halt irgendwie meistens dann immer so sehr. Und wenn man das sich dann anguckt, ist es halt meistens auch Schrott. So, das muss man halt meistens dazu sagen.
Das stimmt. Das,
also ja. Du bist halt dann direkt im Schrotteimer schon mal. So, egal ob dein Stuff gut ist. Also dann poste lieber einfach guten Kram und guter Kram verbreitet sich meistens irgendwie von alleine. So, weil Leute das geil finden.
Wenn du Reichweite haben willst, dann investier ein paar Euros, 20 Euro, bewerb deinen Beitrag. Ist auch vielleicht ein bisschen besser. Kommt ein bisschen mehr.
Ja, das stimmt. Frage 2 von Amec12. Vertriebsweg, Download-Plattformen, zum Beispiel BeatStars und so weiter. Empfehlenswert? Fragezeichen. Erfahrungen, Meinungen über Trends wie zum Beispiel Type of Beat, Lease-Modell versus Exclusive. Schoko, da hast du ein bisschen was zu erzählen, glaube ich.
Ich versuche das jetzt kurz zu halten.
Aber versuche es kurz zu halten.
BeatStars, auf jeden Fall, kann ich jedem empfehlen. Ist vielleicht nicht mehr der heißeste Scheiß, aber ich kenne sehr, sehr viele, die darüber sich sozusagen eine Foundation aufgebaut haben, die darüber Geld verdient haben. Es ist halt wie bei allen Sachen, du musst kontinuierlich die Sachen machen, du musst guten Content haben. Es bringt nicht, wenn du eine Woche Gas gibst, 7 Beats jeden Tag hochwirst, also einen Beat pro Tag hochlädst. Und das war's. Du musst es kombinieren mit einem YouTube-Channel, du musst dir Artworks überlegen. Es ist halt wirklich auch da eine Sache der Ausdauer. Regelmäßig Content haben und irgendwann kommt auch da ein Algorithmus, der greift und Leute feiern deine Sachen und dann wirst du am Anfang vielleicht die ersten Wochen nur $5 machen oder was weiß ich, wie du deine Beats anbietest, $50 machen und irgendwann sind es vielleicht 5.000, die du im Monat machen kannst. Es ist auf jeden Fall möglich. Ich kenne Kollegen, die haben das auch geschafft aus Deutschland, aber die haben auch 1-2 Jahre gebraucht, bis das anläuft. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich bin immer ein Freund davon, wenn du gute Leute in deiner Umgebung hast, such dann einfach den geilen Rapper, Sänger, whatever in deiner Stadt. Nerv den mit deinen Beats. Sagst du, ey, das ist was Geiles. Hör doch mal rein. Lass mal was zusammen machen. Baust du die halt... Also du lernst auch was dabei, weil was bringen dir irgendwie, wenn du nachher irgendwie 50.000 geile Beats hast, auf diesen Plattformen verteilt und du kannst im Studio nicht mit einem Künstler umgehen, weil du das nicht weißt und nicht gelernt hast. Also yep. Das ist so die Sache dieser Plattform.
Ja, genau. Das brauche ich gar nichts hinzufügen. Du hast das völlig auf den Punkt gebracht.
Alright.
Hast du noch?
Nächste Frage.
Was hast du
Frage? Natürlich, ich habe auch sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich habe mir, glaube ich, nur die Namen nicht rausgeschrieben. Ich bin nicht so professionell wie du. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Namen irgendwo auch da sehe. Hier.
Okay.
MD Mark hat geschrieben, was sind eure lustigen Erlebnisse im Studio gewesen?
Ah...
Oder ein lustiges Erlebnis. Jetzt muss man nachdenken, ne? Es waren viele.
Ich hatte auch so eine Frage hier noch. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich war in Berlin im Studio und wir haben Hotboxen aufgenommen. Das ist ein Track von Plusmacher und SDK. Und SDK kam an aus Hamburg und kam mit einer Flasche, ich glaube Whisky war das, auf jeden Fall irgendein so Hardlicker, Whisky oder Cognac, ich weiß es nicht. Kam er so an und dann haben wir halt angefangen zu recorden und sie haben noch so ein bisschen geschrieben nebenbei und so. Und er trank halt immer mehr davon und plus ich auch immer so ein bisschen, aber der war so, okay, war, ich muss irgendwie noch aufnehmen und dann haben sie auch noch dazu gebufft wie die Blöden. Und dann war er halt so raus, dass er so vor mir saß und ich habe ihn irgendwas gefragt, ja, wollen wir das so und so machen, das denkst du? Und der guckt mich einfach mit so einem voll glasigen Blick an und macht einfach nur so.
Okay.
Und dann kippt er einfach so hier nach hinten auf die Couch. Und ich denke so, okay, der Typ ist komplett over, ist einfach Ende so. Aber dann ist der wieder in die Booth rein, hat das Ding aufgenommen, hat das recorded und Ding ist auch super erfolgreich geworden und ist ein geiler Song. Also, aber das war auf jeden Fall echt crazy. So, das war wirklich, wo ich dachte so, Alter, wie kann man so, die Flasche war danach leer und die haben gebufft dazu. Wie kann man da irgendwie noch funktionieren? Das war so meine sehr lustige, also das ist jetzt das, was mir einfällt. Was ist bei dir?
Jetzt muss ich gerade nachdenken. Ich hatte eben eine, ich fand die nicht so lustig. Ich war in den Chuck King Studios 2004, als ich das erste Mal in New York war, mit Vinny Paz in der Session. Super krasser Typ. Character 3000, alleine das war schon eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Ich bin auf die Toilette gegangen. Das war halt einfach mega weird. Man ist auf der Toilette, steht neben einer, so, du gehst so raus. Mein bester Kumpel kam vorbei und hat gemeint so, ey, weißt du, wer das war? Nicht so, nee, keine Ahnung. Und dann war das Ricky Martin. Und nur alleine dieser Moment, ne? Du bist in einer Session mit einem Underground-Rapper 3000, der für, keine Ahnung, die schlimmsten Texte überhaupt, also wirklich, Devil Shit 3000. Und du bist so in dieser Zone, bist so, yeah, gutter Shit. Und du gehst auf Toilette und auf einmal, keine Ahnung, ob er sich da was geballert hat, aber dann kommt so ein weirder Typ um die Ecke. Situationskomik 3000 kommt vielleicht nicht ganz so rüber, aber jedes Mal, wenn ich mit Kai unterwegs bin, bin ich auf Toilette.
Ja. Gab's da nicht ja. sogar so eine Story? Nee, das war George Michael, oder? Oder gab's die nicht, dass der da irgendwie so auf der Toilette und dann seine Homosexualität irgendwie offenbart hat? Nee, das war, glaube ich, George Michael.
Du willst mich doch jetzt in so eine Ecke drängen, oder? Komm.
Nein, überhaupt nicht. Nächste Frage.
Kai, der dabei war, hat es wahrscheinlich
nächste
auch so
Frage.
Versucht. Aber es war einfach die mega weirde Situation. Da hingen Notorious B.I.G. Awards, Tupac Awards in den heiligen Hallen von diesem Chuck King Studio, Chuck King Studios. Einfach legendär und dann passiert dir sowas und ja. Du hoffst halt die ganze Zeit, dass du vielleicht Jay-Z triffst oder 50 Cent
dann
oder
kommt
sonst
Ricky Martin.
Und, du hast gedacht, das wäre halt irgendwie so ein Arbeiter. Der war ja auch wirklich richtig normal gekleidet. Ich habe ihn gar nicht erkannt, so, ne? Und das war auf jeden Fall mega weird, weil wie gesagt, man hat mit sowas überhaupt nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt.
Krass. Ich würde mit dir jetzt, glaube ich, auch gerne mal auf Toilette gehen. Einfach nur so, um so ein bisschen Ricky Martin Fame abzukriegen.
Das schneidest du nachher wieder raus und versuchst da wirst du mich wieder vor den Karren spannen und dann wird das irgendwie wieder in dein Instagram-Feed, oder? Ich überlege mir gerade, ob wir dich vielleicht rausschneiden. Alle
ist
anderen
doch
Sachen
voll gut, ja.
Jetzt mit Chu Santana im Studio hängen und der vollkommen verpufft ist und dann siehst du da seine Jewelries und hat 50.000 Dollar in Bar liegen auf der Mixkonsole und der Fader geht nicht richtig hoch, weil dieser Block Geld einfach diesen Fader, das war so ein Autofader, das ist halt jetzt so nerdwitzig, aber Ricky Martin, das war schon ein Erlebnis und Es verbindet mich natürlich auch mit meinem Buddy Kai, der auch fleißiger Hörer dieses Podcasts ist, bei Roland arbeitet und auch bei der SP404 geholfen hat.
Geil. Nächste Frage habe ich hier. Von Arrow4000. Lucky Accidents, Zufälle, unabsichtliche Einstellungen versehen beim Produzieren, die zu dopen Resultaten geführt haben. Kennst du das?
Ich muss dazu zugeben, ich habe früher nur so gearbeitet. Ich wusste nicht...
That's how I make music.
Ich wusste nicht, wie was ein Kompressor ist, was Equalizer. Ich habe einfach rumprobiert und das ist dann irgendwann so, sind das so meine Presets geworden. Es waren immer irgendwie Accidents am Anfang.
Ich habe das beim Produzieren tatsächlich oft, zum Beispiel, wenn ich so Kickdrums setze, dann kopiere ich die meistens und lasse aber den Loop laufen dabei und dann ziehe ich die so rüber und dann spielt das Cubase zum Beispiel immer mal nochmal diese Kick ab, in dem Moment, wenn man sie quasi anfasst. Und das führt dann manchmal dazu, dass dann, wenn schon Kicks da sind, plötzlich Kicks nochmal an so Punkten kommen oder auch Snares, an denen man die halt normalerweise sonst gar nicht gesetzt hätte und hört die dann dort und denkt so, oh, das ist eigentlich ganz geil da mit so einer Dreifach-Kick nacheinander oder sowas. Das kenne ich zum Beispiel. Und es gibt eine lustige Geschichte, die ist jetzt nicht von mir, aber die fällt mir dazu ein. Und zwar, du kennst diese Doku von diesen Outcast-Producern, wie heißen sie? The Dungeons Family.
Organized Noise.
Genau. Dungeons Family ist dieses ganze Camp, genau. Und da gibt es eine Geschichte zu der Waterfall-Single von TLC. Die kennt ihr bestimmt, also, da ist dieser Beat drin und da kommt doch dann dieses. Da kommt immer so eine nachgesetzte Kick. Irgendwas, die ganz komisch irgendwie klingt und die den Song voll ausmacht. Und der Typ hat erzählt, dass es eigentlich nur passiert ist, weil das irgendeine runtergepitchte andere Geschichte gewesen ist. Und die wollten eigentlich quasi vorne diese Kick bloß haben und haben das vergessen, irgendwie abzuschneiden. Und dann waren halt hinten irgendwie noch zwei, drei runtergepitchte Kicks da. Und dann lief das plötzlich im Loop und es war halt ein One-Shot da eingestellt. Und dann hat es sozusagen am Ende einfach mitgespielt und plötzlich alle so, wow, das ist ja voll geil und haben das halt dann im Song gelassen und das hat halt den Song zum Hit gemacht. Also sowas passiert tatsächlich ständig.
Das ist wichtig.
Ja. Nächste Frage.
Nächste Frage. Ich habe hier noch was Spannendes. Wie geht man am besten mit einer Kreativblockade um?
Hatten wir aber einen ganzen Podcast dazu.
Hatten wir einen ganzen Podcast zu, aber wenn du jetzt so für dich so ein Ding machen würdest, wo du sagen würdest, das ist so...
Einfach
das
anfangen.
Erste, was dir einfällt.
Einfach anfangen. Einfach anfangen.
Okay. Einfach du bist machen. Einfach anfangen, ich bin einfach mal weg. Einfach mal raus.
Ja, gut. So. Wenn du halt gar keinen Bock hast, dann fang nicht an. Aber es ist halt wie bei allen, es ist wie beim Sport, es ist wie bei...
Ja, das stimmt.
Wie wenn du früher irgendwie für die Schule was machen musstest. Hast halt keinen Bock und wenn du anfängst, irgendwann bist du drin. Und dann... Meistens passieren auch die besten Sachen, wenn ich die wenigste Idee habe dazu, quasi. Weil sie dann irgendwie so, manchmal kommt auch Schrott bei raus, aber ganz häufig wird es dann irgendwas, was ich gar nicht vorher gedacht habe.
Okay.
Was habe ich hier? Mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr an Aufträge kommt und ob ihr Tipps dazu habt, wie man seinen Kundenstamm erweitern kann. Haben wir eigentlich auch einen ganzen Podcast dazu gemacht. Aller Anfang ist schwer, vielleicht da einfach mal reinhören. War die Folge 3 oder 2 oder so, glaube ich. Und hier steht aber noch gerne auch, was man für einen Beat, Mix oder Master nehmen kann. Würde ich sagen... Das hängt halt einfach extrem davon ab, wer du bist und wie deine Mixes und Masters klingen. Also ich glaube, du kannst für einen Master irgendwas zwischen 20 Euro und 1000 Dollar nehmen. So. Das hängt halt einfach davon ab, wer bist du und was bringst du an Mehrwert für das Projekt mit. Und gleiches gilt natürlich irgendwie für Mixe. Und ich glaube, wenn du halt zu einem großen Mastering-Engineer gehst, sagen wir mal, in Deutschland gibt es ja so ein paar Top-Engineers, auch Mixing-Engineers, ob das ein Lex, ein Volker oder ein True Business und ich habe jetzt bestimmt noch 10 vergessen, dann gibst du halt ja nicht nur dann machst du nicht nur einen Master, sondern du bekommst halt dafür jemanden, der halt sich so viel Zeit nimmt, genauso viel Wissen reinsteckt und genauso viel technisches Equipment da reinsteckt, wie in einen Song, der halt Multiplatin gegangen ist. Und das hat er einfach da. Das ist einfach sein Das ist sein Point of Sale und sein Proof of Success. Und das ist halt dann das, was du kriegst. Du kriegst quasi technisch und ohrtechnisch und vom ganzen Setup bekommst du halt dasselbe, wie halt einen Multiplatin-Hit da auch schon bekommen hat. Das macht dein Song aber nicht zum Multiplatin-Hit. Aber es ist halt wahrscheinlicher. Und du kriegst vielleicht auch das ein oder andere Netzwerk mehr, weil Leute sehen, ah krass, der hat irgendwie bei dem gemischt oder bei dem gemastert, der nimmt das irgendwie ernst. Und ich glaube, an den Punkt musst du halt kommen. Du musst halt einfach gute Sachen abliefern und dann steigt dein Preis. Am Anfang musst du dich an das halten, was die Leute gewillt sind, die bei dir mischen und mastern wollen, was sie gewillt sind zu bezahlen. So würde ich da jetzt rangehen. Oder?
Ja, voll. Also ich würde aufpassen, also auch da gibt's Obergrenzen, ne? Dass man halt nicht irgendwie denkt, da es laufen ja super viele auch rum und erzählen, dass sie so tolle Sachen mastern und Multiplatin und hier und plan, blub. Im Endeffekt ist glaube ich, jeder, der eine langfristige Beziehung mit dir sucht, macht auch mal einen Testmaster oder einen Testmix. Und das sollte man auf jeden Fall sich immer auch vor Augen halten. Wenn du langfristig einen Partner suchst, wenn da nicht sowas angeboten wird, ist es schwer. Da auch wirklich langfristig jemanden zu finden.
Ja, aber wenn du jetzt selber der Master Engineer, also habe ich das ja verstanden, dann musst du halt gucken, sind die Leute bereit, bei dir zu bezahlen, wenn du ganz am Anfang bist. Und dann musst du aber natürlich irgendwie auch möglichst schnell die Preise dann so anziehen, dass wenn du dann Kundschaft hast und einen guten Job machst, dass du halt nicht den anderen Leuten die Preise kaputt machst, so, weil die Preise sind ja, das ist ja ganz normal kalkulierbar. So, du kannst ja überlegen, okay, wie lange sitze ich an so einem Ding? Was kostet mich meine Technik? Und wenn du dich halt dann mit einem Top-Mastering-Engineer vergleichst, der da irgendwie für mehrere 10, 100.000 Euro irgendwie Equipment stehen hat und Akustik und so, dann muss der das in seinen Preis auch reinrechnen. Und
darfst aber nicht vergessen, sorry, dass ich unterbreche, das Wichtigste ist, wofür man bezahlt, ist eigentlich die Expertise,
genau.
Die jahrelange Erfahrung. Das ist noch viel wichtiger als das Equipment. Ich kenne Leute, die mastern in der Box und die machen das einfach auf einem High-End-Level. Also das ist nicht immer das 100.000 Euro.
Nee, das ist es nicht. Aber ich meine, es ging ja darum, was darf das kosten? Und wenn es, ich glaube, man muss das einfach so kalkulieren. Also du musst am Ende ja irgendwie Plus machen damit. Und wenn du sagst, okay, ich brauche da irgendwie eine Stunde für einen Song oder ich brauche 3 Stunden für einen Mix oder einen Tag für einen Mix, dann musst du halt überlegen, was brauche ich am Tag, damit ich davon irgendwie leben kann und was kostet mich das alles noch drumherum, die ganze Technik pro Monat etc. Und dann hast du deinen Preis. Und das ist eigentlich das, was du dann nehmen musst. Und dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell irgendwie auf einen Preis kommen, der höher ist, als du vielleicht denkst.
Das ist das Ding. Und da ist es ja auch immer ein bisschen, ne? Wer zahlt das heute noch in der heutigen Welt von Isotopes, Ozone etc. pp. Es ist super schwierig. Ich glaube halt, was das Wichtigste ist, wie bei allen Businessen, die man aufbaut, ist dieses Grundvertrauen in Kunden, dass du einfach auf deine Klienten wirklich eingehst und deren Wünsche. Dass die, ne, die kommen ja mit einem Ziel, dass sie sagen, ich will klingen wie J. Cole, ich will klingen, was weiß ich, wie Capital Bra, das muss so laut sein, dass es im Radio funktioniert oder whatever. Und da ist es vielleicht am Anfang nicht so viel zu nehmen und eine langfristige Beziehung aufzubauen ratsamer, als jetzt gleich zu sagen, hey, hier, ich will für den Mix 500 Euro haben. Auch wenn es berechtigt wäre.
Ja.
Aber das muss jeder für sich rausfinden. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um das rauszufinden. Ich habe am Anfang auch das komplette Beat-Game kaputt gemacht, indem ich da einfach hingegangen bin und reingeschissen habe und gedacht so, ey, 200 Euro für ein Beat ist doch cool. Ist doch klar, dass dann etablierte andere Producer dann ausgerastet sind und gesagt haben, ey, was ist mit dem los? So, Spinter, wir müssen ja auch unsere Familien ernähren. Also, das ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Kiste. Ja, das ist so Try and Error, ne? Man muss immer sich rantasten, gucken.
Ja. Dann, was hast du als nächste Frage?
Und zwar, ich habe hier, das ist doch echt, Organisation ist alles, p1cas.so fragt, was sind eure unverzichtbarsten Plugins? Fangen Sie mal an, Herr Breed.
Fabfilter IQ.
Okay, das kam ja wie aus der Pistole.
Ja, na, weil, ja.
Kann alles, ne?
Kann, also, was unverzichtbar ist, kommt darauf an, was du machen willst, aber damit kannst du halt, ein IQ brauchst du halt immer. So, von daher, ja.
Und der Q3 kann man nur empfehlen, ist ja auch noch ein Multiband mit drin oder einfach ein Kompressor. Du kannst ja auch, du kannst natürlich auf jede Bänder auch legen. Ist halt so das One-in-One-Tool.
Ich hab nur den Q2.
ich weiß nicht, gibt es bestimmt ein Upgrade.
Ja.
Also, besorg dir den, dann hast du Spaß mit. Brauchst keinen Kompressor mehr.
Ich weiß, also, ich weiß. Ich warte da noch auf den super Deal irgendwie. Und dann mache ich da nochmal komplett Einkauf.
Yeah. Was wollte ich noch sagen? Bei mir, ganz, ganz wichtig, habe ich für mich die letzten Jahre entdeckt, sind Tape Emulations von UAD, der Studer.
Ja.
Gefällt mir sehr, sehr gut auf der Summe. Macht es irgendwie nochmal ein bisschen rounder. Und der Ampex 102 benutze ich für Lo-Fi-Sachen.
Ja.
Und da gibt es ein Preset, so ein kleiner Geheimtipp. Das heißt Sunbaked. Kann ich jedem empfehlen, check das mal aus. Habt ihr direkt diesen Lo-Fi-Sounds, ne? Und viele Samples, die gerade so durch die Welt gehen, haben entweder den RC Vintage Color, wie heißt der nochmal? Du hast den auch.
RC, den RC Retro. 40, RC Retro oder so.
Ja, und leider hört man das jetzt sehr, sehr oft. Und der Ampex macht das nochmal ein bisschen anders. Also kann ich jedem, das ist wirklich das Tool für Lo-Fi-Sound, der Ampex Sunbaked, Einstellungen dann ein bisschen tweaken.
So, das war ja schon wieder, das war ja schon wieder hier Treat des Grauens, yeah, Alter. Schon wieder. So, jetzt klingen alle wie du. Was habe ich hier? Carlson-Beats. Carlson Beats will wissen. Tipps rund um Playlistenplatzierung, Promo für neue Instrumentalkünstler, abseits von Verticken von Beats an Rapper. Zum Beispiel, gibt es Deals mit Kuratoren? Wie viele davon machen ihre Picks aus Liebe zu guter Musik und wie viele aus wirtschaftlichen Interessen / für Gefallen? Wie kam zum Beispiel das Placement von The Breed Producer auf Chillhop Music Essentials zustande? Oh, jetzt geht's um mich. Und warum hat Chillhop Music in diesem Zuge Autoren-Credits gesehen bei Spotify bekommen? Aha, okay. Dann sage ich mal was dazu, ne?
Auf jeden.
Also, erstmal generell zu dieser Deals mit Kuratoren und wie viel machen ihre Picks aus Liebe zu guter Musik. Ich glaube, man kann das relativ... man kann das simpel zusammenfassen, wenn man einfach das Bigger Picture sich anguckt. Das sind alles, also all diese Streaming-Unternehmen sind alle Wirtschaftsunternehmen. Die sind gelistet im DAX, glaube ich, also Spotify auf jeden Fall, Apple Music sowieso. Deezer und etc., Amazon auch. Das heißt, was die interessiert, ist am Ende Geld zu verdienen. Das sind Wirtschaftsunternehmen. So, wir bewegen uns ja auch über die Musikindustrie. Es ist eine Industrie. Es geht immer darum, irgendwie auch Geld zu verdienen. Leute müssen am Ende ihre Mieten damit bezahlen. Und wenn jetzt diese Streaming-Anbieter, wenn deren Geldverdienkonzept wäre, dass sie sich sozusagen Playlisten, prominente Playlisten-Placements bezahlen lassen von in der Industrie befindlichen Playern, Labels, Managern, Künstlern, was auch immer, um dann dort sozusagen ihr Geld damit zu verdienen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr kleines Geld, was man damit verdienen kann. Und es wäre, glaube ich, überhaupt nicht zielführend. Deren Interesse ist ein ganz anderes. Deren Interesse ist, möglichst viele User zu generieren. Und wenn man möglichst viele User generieren will, dann muss man das Hörerlebnis einfach so gut gestalten, dass sie halt zu dir gehen und nicht zur Konkurrenz. Also zum Konkurrenzanbieter, der auch denselben, fast haargenau denselben Streaming-Katalog anbietet. Die haben ja alle fast das Gleiche. Also musst du irgendwie dein Hörerlebnis besonders einmalig gestalten. Und ein Weg und der wichtigste Weg davon ist wahrscheinlich, gute Playlisten zu haben. Und Playlisten sind dann gut, wenn sie den Leuten das, was sie ihnen versprechen, auch geben. Und die Leute das Gefühl haben, ey, ich höre diese Playliste und sie ist halt irgendwie voll gut und es ist nur geile Mucke drin und ich höre die immer sehr gerne. Und das ist deren Ansinn. Das heißt, diese Verschwörungstheorie, dass da irgendwie gedealt wird und dass da Leute bezahlen für, halte ich für ausgemachten Quatsch. Erstmal so. Aber hier kommt jetzt ja noch die zweite Frage. Wie kam das Placement von mir auf Chillhop Music Essentials zustande und warum hat Chillhop Music in diesem Zuge Autoren-Credits gesehen bei Spotify bekommen? Das impliziert, verstehe ich jetzt so in dieser Frage, das ist quasi so ein, dass ich denen dann quasi was abgegeben hätte davon, damit ich dann da releasen kann. Das ist natürlich Quatsch, sondern das ist ganz einfach erklärt. Ich habe Songs bei Chillhop rausgebracht. Achso, erstmal, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, über einen befreundeten Producer damals, der mir den A&R vorgestellt hat, online, digital. Und dann habe ich den angeschrieben und der kannte mich auch schon. Also der wusste, wer ich bin. Ich hatte ja auch schon zwei Platten draußen. Ich habe zu der Zeit auch die AON-Sachen gemacht, viel so, Shasta Ever, Rata. Und das war ja alles so ein Sound, wo sich, glaube ich, diese diese Beat-Szene, das war so der kommerzielle Deutschrap-Sound, auf den die sich irgendwie alle noch einlassen konnten, der jetzt irgendwie nicht so verpönt war, kommerziell, weil es halt so Boom-Bap in neue Interpretation war. Und deswegen hatte der mich auf dem Schirm und dann habe ich ihm was geschickt und dann ging das recht schnell. Und warum die da in den Credits stehen, ist ganz einfach, weil ich mit einigen von diesen Songs, die ich dann dort released habe, auch zu denen in den Verlag gegangen bin, also die dort verlegt habe, weil die halt auch einen angeschlossenen Verlag haben und auch eine gewisse Verlagsarbeit machen. Das jetzt zu erklären, brauchen wir eine Extrasendung, machen wir auch, stand auch mit da drin, GEMA und Verlag und so. Und deswegen stehen die wahrscheinlich in diesen Credits von Spotify dann mit drin, weil die dann angemeldet werden, weil sie damit sozusagen auch Anteile am Urheberrecht generieren, wobei das eigentlich nur Verlagsanteile sind. Whatever. So, aber da hat jetzt niemand irgendwie von mir Kompositionsanteile überschrieben bekommen, weil er damit er mich dann da reinnimmt oder so. Also das ist Quatsch. So, einfach Quatsch. So, Punkt. Nächste Frage.
Nächste Frage. Ja. Ich habe hier noch was, oder? Willst du?
Nee, du bist dran.
Ich glaube, wir haben ja beide. Und zwar Ableton versus Cubase. Wer gewinnt?
Weiß ich nicht. Ich glaube, beides cool. Ich habe bei dir.
Was, Ableton gewinnt? Ich glaube, du spinnst, Alter. Ich war.
ich hab bei dir ja mit Ableton gearbeitet, fand das super. Ich persönlich bin Cubase-Nutzer. Hat alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Aber gibt es keinen besser oder schlechter. Ich würde mal jetzt vermuten, ich kenne mich aber auch zu schlecht aus mit Ableton, will das aber unbedingt nochmal probieren. Ich glaube, wenn du so viel, sehr, sehr viel mit Live-Musikern arbeitest und viel Vocal Recordings machst und viel Live-Instrumente und so, dann ist wahrscheinlich Cubase die bessere Wahl, würde ich mal sagen.
Ja.
Wenn du jetzt ein House-Producer bist, der nur irgendwie mit Loops arbeitet, könnte sein, dass du wahrscheinlich mit Ableton besser fährst.
Sagen wir mal mit Audiomaterial. Ne? Also die Audiobearbeitung und das, wie du Sachen pitchen, wie du manipulieren kannst, das ist in Ableton einfach der Wahnsinn.
Okay.
Ist wirklich super. Aber wie du schon gesagt hast, das Problem ist halt, sobald du mit Vocals arbeitest, Stacking willst, du brauchst externe Plugins, um auch Autotune, Melodyne etc. pp. Das hast du in Cubase ja mit diesem Flex-Pitch. Heißt das Flexpitch in Cubase oder ist das jetzt Logic?
Nee, das heißt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich weiß, was du meinst. Ja, es gibt da auch so einen Audio-Pitcher, ja.
Genau, das hat Ableton leider nicht, aber wir hoffen ja auf Ableton 11.
Vari Audio heißt das.
Vari Audio. Das waren auch sogar, Cubase war sogar eine der ersten, die das hatte.
Ziemlich geil.
Das weiß ich noch.
Ziemlich super, ja super. Ich mag das, ich benutze das oft. Aber zum Thema Mixing gibt es gleich noch eine Frage. Die Kunst des Mixings, Teil des kreativen Prozesses oder darf, kann, soll man es auslagern?
Das ist schwierig, ehrlich gesagt, weil Mixing ja auch, das ist ja auch ein Fun-Ding, ne? Also wenn du jetzt, ich bin ein Freund von Stem Mastering. Das ist so ein Hybrid-Ding aus Mixing und Mastering. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich habe so oft schon erlebt, dass ich einen Mix gehabt habe, mit dem ich sehr, sehr happy war. Und ja, meine Probleme sind der Bassbereich immer zu heavy. Aber du gibst es weg und auf einmal kommt was zurück, was das nicht widerspiegelt.
Ja.
Und dem das zu erklären, was du dir dabei gedacht hast, ist manchmal echt super schwierig, weil du hörst jetzt zum Beispiel die neue Black Keys-Platte oder du hörst die neue Kendrick-Platte oder sonst irgendwas, lässt dich beeinflussen und sagst so, boah, jetzt meine Drums müssen jetzt doch ein bisschen weiter nach vorne sein. Und der ist halt vielleicht nicht auf diesem Vibe gerade. Macht's dann halt schwieriger, ne?
Ja.
Da ist halt das Stem-Mastering. Du hast schon eine grobe Skizzierung.
Also kurz erklärt, was Stem Mastering ist, für die, die es nicht wissen. Stem Mastering heißt, dass man sozusagen, also ich mache das meistens so, dass ich zum Beispiel die Drums in einer Spur habe, also alle Drums, dann alle Instrumente, also alles, was Melodien hat, und dann nochmal den Bass extra, plus dann halt die Vocals nochmal auf einem, wenn du jetzt Vocals hast, aber bei einem Beat wäre das quasi die drei Stems, die du dann hast und die gibst du quasi zum Mastering und da kann dann der Engineer nochmal so ein bisschen eingreifen beim Mastern, wenn er möchte und wenn er das Gefühl hat, irgendwie ist jetzt der Bass und die Kick, das ist noch nicht so hundertprozentig, das schwimmt noch so ein bisschen, dann kann er da nochmal was machen, aber er wird dir jetzt, du fängst dann nicht an, ihm zu sagen, ja, aber jetzt ist mir irgendwie hinten das Piano bei Minute 2,47 irgendwie einen Tick zu leise, kannst du das wieder 3 dB lauter machen und so, das ist halt immer sehr nervig. Und ja, man sollte auf jeden Fall auch viele Sachen selber mixen, um einfach das auch zu lernen, weil du kannst halt auch nur gut mit einem Mixing-Engineer kommunizieren, wenn du seine Tools selber kennst. So, dann kannst du ihm halt auch sagen, ey, mach das mal 2 dB leiser, das ist halt viel konkreter, als irgendwie zu sagen, ja, mach das mal ein bisschen leiser. So ein bisschen ist halt, ein bisschen leiser ist halt sehr subjektiv. Das empfindet halt jeder anders. So. Und von daher ist das auf jeden Fall auch Teil des kreativen Prozesses. Ja, safe. Weil du kannst halt mit einem Mix noch so viel bei einem Song ändern, zum Guten und zum Schlechten. Deswegen, ja.
Auch da, ne, wenn der Mastering Engineer zu dir zurückkommt und sagt so, hey, heb mal die Kick ein bisschen an bei 100 Hertz. Und du bist so, 100 Hertz? Was sind denn 100 Hertz nochmal? Also, ne, ich rede aus meiner Sichtweise. Es war nicht immer so, dass ich mir das angeeignet habe, aber ich konnte früher nicht kommunizieren mit Mastering Engineers. Ich war immer nur so, ja, es klingt geil. Oder, ach, irgendwas stört mich. Also das ist, was du auch gemeint hast, diese Tools.
Das sind bestimmt für Mastering-Kunden, für Mastering-Engineers sind das die allerliebsten Kunden. Die
Frag mögen. Mal Volker, wie der über mich abgehatet hat. Also berechtigterweise. Also der hat schon viel mitgemacht mit mir, ja.
Ja. Hast du noch eine Frage?
Ich hatte eben gerade eine, warte mal. Hier gibt es noch eine. Wie knüpft man am besten Kontakte zu Musiker-Labels? Sänger, Rapper? Kann man, ja, hatten wir eigentlich auch schon mal besprochen.
Haben wir eigentlich besprochen. Ist halt, das ist so, ich verstehe, dass die Frage alle beschäftigt, aber muss halt einfach gutes Zeug machen, den schicken und wenn du gutes Zeug machst und die auch finden, dass es gut ist, dann werden die sich bei dir melden. Also die sind alle nicht so, dass sie nicht auch was suchen würden. So, ne? Also wenn ihr geilen Kram habt, schickt den einfach an denen, wo ihr denkt, da ist es am besten aufgehoben und im besten Fall sieht der das genauso. So einfach ist das.
Eine Sache noch, weil das ist eine geile Frage über Quantisierung, Shuffle und Timing. Wir müssen darüber auf
da
jeden
machen
Fall
wir eine Sendung
machen.
Ja, da gab, das gab ganz, ganz oft. Da machen wir eine eigene Sendung zu.
Da haben wir auch nämlich selber intern jetzt schon seit Monaten reden wir über das Thema
da
Fruity Loops und Swing. Ist ganz spannend.
Ja, machen wir,
ist auf jeden Fall.
Machen wir auf jeden Fall eine eigene Sendung zu. Ich habe hier auch noch eine schöne Frage. Von Felix FML999, der will wissen, könnt ihr über die Menschenrechtsverletzung der CIA reden? Das könnten wir, aber dann müsste ich dir auch das komplette Rave-System erklären und das sprengt einfach den kompletten Rahmen hier. Okay, ich habe noch eine Frage von Felix. Oder willst du gerne noch eine halbe Stunde über das Thema reden?
Ich kenne mich damit nicht aus, tut mir leid.
Ja.
Das ist mir.
Ich glaube, das war auch nicht so ganz ernst gemeint.
Ich glaube schon.
Felix, noch ein Felix. Felix, mich, Nick, will wissen, welche Era-Sound-Samples werden als nächstes im Rap-Kosmos dominieren und warum? Sehr interessante Frage. Deine These.
Warte mal, welche Rap-Samples?
Welche Era-Sound und Samples, also ne, welcher Sound wird jetzt demnächst den Rap-Kosmos dominieren?
Also, das ist ganz einfach. Die 90er waren schon, die 80er sind gerade im Dance-Bereich am Start. Ich glaube, und das merkt man ja auch so, die Rappers, die jetzt gerade angesagt sind, hatten eine Kindheit. Und diese Kindheit ist deren Golden Era.
Genau.
Bei uns waren es die 90er, bei denen waren es die 2000er.
50 Cent.
Hört man
und,
ja auch. 50 Cent.
Fat Joe und so, das ist, glaube ich.
Lean Back. Dieser ganze Sound kommt ja auch. Es gibt ja diese, Shinny macht das super. Elias ist ein sehr, sehr guter Rapper, der diesen Sound auch so ein bisschen verkörpert. Auch Klamotten, Image, ne, alles das.
Ja.
Kommt gerade wieder.
Also wir können uns alle wieder die 5, 6 XL T-Shirts alle wieder rausholen. Es wird alles wieder kommen.
Das, also gut, okay.
Komm, hast du doch noch.
Warst du auch so jemand?
Voll.
Ich muss zugeben, ich war auf jeden Fall. Ich war voll hängen geblieben und komplett auf Dipset.
Richtig Dipset. Ein richtiger Dipset-Idiot. Komm, los, nächste Frage.
Gibt's da Bilder?
Bilder. Nein.
Gucken.
Damals, du, wir hatten
zum
im
Glück
Osten,
haben wir keinen YouTube-Channel,
im Osten hatten wir nichts. Wir hatten ja nicht mal Kameras. Wir haben uns ja aus alten Säcken haben wir uns diese 5XL-T-Shirts, die hat mir meine Mutti noch genäht, aus alten Kartoffelsäcken von der Kartoffelernte. So, nächste Frage ist von Fellow562.
Okay.
Umgang im Studio mit schwierigen Charakteren. Bitte mit Namen
da kann ich ein Lied
für
von,
bisschen
ja.
Gossip.
Ach so, ich habe jetzt gedacht, ich könnte jetzt von dir erzählen, wenn
so.
Wir im Studio sind.
Na dann, los.
Schwere Charaktere.
Na dann, erzähl.
Dann erzähl, dann bash mich.
Ja.
Gab es, auf jeden Fall. Gibt es, Umgang ist halt, früher habe ich immer die Klappe gehalten und mir gedacht, ey, ich sag jetzt nichts dazu, man will ja weiterkommen und man muss halt immer lernen, das ist halt so ein blöder Satz, aber es ist halt true, treffe niemals deine Legenden, es ist nicht so, wie du dir es vorstellst, leider. jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wenn die Leute einfach kacke drauf sind oder das stimmt nicht, gehe ich halt wieder. Ist mir scheißegal, ob die Session dann gecancelt wird oder ob die ohne mich weitermachen. Es funktioniert nicht, wenn du einen dabei hast in einem Raum, der die ganze Zeit nur kontraproduktiv ist. Ja. Das heißt jetzt nicht, wenn der jetzt irgendwie am Anfang irgendwie so ein paar dumme Sprüche macht, bin ich jetzt nicht beleidigt oder sowas. Aber während du im Album oder in einem Single-Prozess, in einem Song-Prozess merkst, ach, keine Ahnung, das ist wirklich, kommt mit keinen guten Ideen, macht alles nieder, sagt, hey, das ist scheiße, aber hat keine anderen Themen oder Einflüsse, um das irgendwie in eine Richtung zu nehmen, sondern kritisiert nur, auch schon alles da gewesen.
Ja.
Der Song wird nicht funktionieren. Der Tag ist wasted. Dann geh lieber irgendwie was Schönes essen oder versuch eine andere Session klarzumachen.
Ich sag auch keinen Namen jetzt, weil ich weiß, dass derjenige das hören will, aber das ist halt Quatsch so. Weil dann, man trifft sich auch immer zweimal.
Du warst mit Diddy und Lil Jon, als die damals auf Deutschlandtour waren. Da,
ja, genau.
Da warst du doch so.
Genau, so war das. Nein, aber ich kann mich zum Beispiel an so Sachen erinnern. Es gibt so einige Künstler, übrigens auch nicht aus dem Hip-Hop-Bereich, wo ich dann irgendwann so gemerkt habe, ey, die müssen so selber die Idee haben, nur dann ist die gut. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den quasi zum Beispiel beim Texten oder so, dieselbe Songzeile, die ich dann schon vielleicht mal eine halbe Stunde vorher angebracht habe, die sie so abgeschmettert haben, dann habe ich die einfach eine halbe Stunde später nochmal, aber in der Formulierung, ey, du hattest doch vorhin da schon diese eine ganz coole Idee hier mit dieser und so, ja, stimmt, okay, ja. Da habe ich so gedacht, oh, okay, alles klar. Und dann war das plötzlich geil. Also ist mir ein, zwei Mal passiert. Aber
okay,
fand ich
lustig. Da habe ich noch eine ganz kleine Sache, ne? Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Was ich eben gesagt habe, ist halt bezogen auf Songwriting-Session. Wenn ein Künstler im Raum ist und du bist der Producer, dann musst du schon schauen, dass du versuchst, dann bist du Dienstleister in dem Hinblick und versuchst dem Künstler das Bestmöglichste zu geben, die bestmöglichsten Vibes, Ideen, vielleicht auch dich vorbereiten auf eine Session, ne? Dass du dem das Gefühl gibst, hey, hier hat er einen Mehrwert. Das ist was ganz anderes, wenn du jetzt wirklich mit Künstlern im Raum arbeitest. Das ist super schwierig. Wenn da die Chemie nicht stimmt, dann ist es vielleicht der falsche Künstler für dich. Aber man sollte schon mit dem Approach hingehen, nicht zu sagen, ey, ich bin jetzt derjenige, der jetzt vorprescht. Damit will ich dich auch überhaupt nicht kritisieren, ne? Weil ich glaube, auch bei dir, da war halt einfach gar kein Vibe da. Ich habe den Fehler halt nur in der Vergangenheit gemacht, auch bei Künstlern, die ich aufgebaut habe, dass ich dann am Ende sehr dominant war und der Künstler auf einmal auf der Bühne performt hat, Songs, die ich geschrieben habe und sich damit gar nicht wohlgefühlt hat.
Ja.
Und man braucht immer auch so dieses, also Künstler sein ist echt nicht easy. Ne? Da kommen echt viele mentale Sachen auf einen zu.
Voll.
Ich habe das viel zu spät bemerkt. Wir können uns zurückziehen, wieder ins Studio, ja, den nächsten Track machen.
Ich will da nicht tauschen.
Die müssen die ganze Zeit, sind wir, glaube ich, auch Producer.
Genau.
Deswegen sollte das, aber auf Songwriting-Ebene, wo sich Leute oder Producer treffen, die auf Augenhöhe sind, ne, jetzt nicht von, dass sie mehr Platinplatten haben oder sonst irgendwas, sondern weil sie einfach Producer sind und da der Vibe nicht stimmt, dann sollte man sagen, ey, das passt hier gerade nicht. Da sollte man auch die Eier haben, sonst ist das Time-Wasting.
Ja.
Kurz.
Hier habe ich noch, hab hier noch so eine ähnliche von Funke Kai, glaube ich. Anekdoten aus dem Studio wären mal ganz witzig. Also Macken von Artists, Rituale etc. Hast du also jetzt gar nichts bashing-mäßig, sondern fällt dir irgendwie so ritualmäßig irgendwas ein, was witzig gewesen ist?
Also was super witzig gewesen war, war auch diese Session 2004 mit Winnie Pass. Wir kommen da rein. Er, ein riesengroßer Typ. Ihm fehlen vorne die Schneidezähne. Mega weird. Und wir sind im Studio, Chris Conway, der Typ, der Eminem mixt, so ist gebucht worden, also voll aufgefahren. Man sitzt drinnen, die Anlage auf übelst krasser Lautstärke, also wirklich die Boxen richtig krass, die hören ja alle immer so laut, ich verstehe es zwar auch nicht. Wir machen den Track fertig und auf einmal liegt Vinny hinten, schnarcht und bei dieser vollen Lautstärke und schläft wie ein Baby. So, da muss man erstmal drauf klarkommen, weil das ist ja auch so ein Idol, wo man denkt so, ey, das ist the grimiest rapper alive mit dieser Stimme und mit diesem diese Lyrics, die er hat. Aber im Endeffekt einer der coolsten, entspanntesten, korrektesten Menschen, der hat mir damals schon so, diese Session war für mich super wichtig, weil ich auch gemerkt habe, ey, so muss es eigentlich laufen. Das war einfach alles mega entspannt. Gibt's bei dir so eine Anekdote, wo du sagst so?
Naja, Anekdoten, ja. Ich fiel jetzt gerade so Rituale, fällt mir gerade ein, dass ich zum Beispiel mit, oder so Macken, ich war mal mit Bowser in einer Session und der war bei mir und der hat halt einfach so krasse Energielevel, dass er einfach bis, es war dann irgendwann früh um 4 oder um 5 und dann war ich so, okay, ich gehe jetzt mal ins Bett und er so, ja, aber lass mal noch an, ich schreibe den jetzt mal noch fertig, den Part. Und dann war der auch am nächsten Tag irgendwie, bin ich dann um 11 oder so aus dem wieder so rausgewackelt und komme ins Studio hoch, da war der schon wieder am Start so. Und hat dann die ganze Zeit aber auch irgendwie dabei, glaube ich, noch Kasten Bier getrunken oder so. Also der war auf jeden Fall crazy. Dachte ich so, okay, der hat halt so wirklich Ritual gehabt, wenn der Track nicht fertig ist, dann schläft der nicht. Also wenn er den nicht fertig geschrieben hat. So.
Das, wie ist es bei dir bei Beats machen? Kannst du einschlafen, wenn der Beat dann nicht fertig ist?
War früher
ich kann's nicht.
Ja, war früher echt schwierig so, aber mittlerweile geht das ganz gut so. Ja, der spielt dann noch eine ganze Zeit in meinem Kopf weiter und dann ärgere ich mich manchmal, dass ich jetzt müde bin und schlafen muss und dass ich den nicht eigentlich fertig machen will. Aber ja, ist so. Aber auch ein lustiges Ritual zum Beispiel, Plussi, ne, ist so. Dem saß ich dann irgendwann bei dem Hasselbach-Album da und dann fing der an so, ja, das waren dann 14 Songs und er so, oder 16, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es irgendwie darum, dass er sagt, nee, es müssen aber ungerade Zahlen sein, weil meine Alben haben immer ungerade Zahlen als Alben, als Titelmenge. Da hab ich gesagt, was? Und er so, doch. Und dann mussten wir entweder, ich weiß nicht, ob wir dann eine runtergeschmissen haben oder einer musste noch gemacht werden, damit das irgendwie, weil sonst bringt das Unglück. Und ich konnte ihn dann bei dem letzten Album, konnte ich ihn dann davon überzeugen und ich glaube, da sind es dann 12 oder 14 gewesen, ich bin mir nicht sicher. Das fand ich auch irgendwie witzig, so, dass da jemand so...
Weißt du, so, das müssen. Toll, ich als abergläubiger Mensch werde jetzt alle meine Alben auf ungerade Zahlen
Genau. Ja, siehst du, habe ich ja doch wieder einen Floh ins Ohr gesetzt.
Na, auf jeden Fall.
Katalogas fragt, macht ein gutes analoges Pult noch Sinn? Ich sag ja, auf jeden Fall. Also also ich will jetzt nicht auf dem analogen Pult irgendwie mischen. Weil du kriegst es ja nicht wieder recovered und so und musst ja immer zurück in deine Session und so. Das ist halt super nervig und einfach in der heutigen Zeit der Schnelllieferer-Produkt-Variante irgendwie echt
Pain. Gibt's Pulte, die können das. Das gibt es, aber die kosten dann halt auch 50, 60k.
Genau, ja. Aber so als für einfach nochmal durchschleifen und so den Sound irgendwie nochmal nehmen und den Rest in the Box machen, why not? Oder zum Aufnehmen oder so, ne? Zum Durchschleifen.
Zum Aufnehmen, ja. Wenn du jetzt irgendwie mehrere Equipment, wenn du jetzt Outboard-Equipment hast, sagen wir mal Drum Machines, genau. Und schleifst dann nochmal durch den Pult, natürlich, das macht auf jeden Fall Sinn. Da nochmal ein bisschen was, aber es jetzt. Also Plugins sind schon echt sehr
alt. Ja, auf jeden Fall. Gibt ja auch diese diversen von UAD, diese Sachen und so, wo man dann
Emulation,
so Pulte emulieren kann und so. Und da ist schon, ja.
Ich habe eine Frage noch.
Ja.
Die ist echt spannend. Wie bekommt man als Producer seine eigene Handschrift hin?
Oh, das ist eine gute Frage. Da würde ich ja fast auch sagen, man macht mal einen komplett eigenen Podcast zu. Aber
das Einfachste, was mir da im Kopf gekommen ist, ne? Ja. Sorry, dass ich es unterbreche, aber das Einfachste, was direkt da war, war für mich Producer Tech.
Ja, okay, das ist ja aber erst, ja, stimmt. Finde ich irgendwie immer so.
Ich finde es auch, ich mache es nicht, weil so Schuko on the Beat, what the fuck, das klingt irgendwie, oder Breed on the Beat.
Ja. Yeah.
So. Wir kommen aus einer anderen Ära. Da war es immer, die Rapper haben die Producer ausgeschaudert. Ne? Heute genau. Müssen ja Producer selber hingehen und sagen, hey, das ist mein Beat.
Ja. Also, ich finde es nicht so schlecht. Ich habe es auch schon mal gemacht auf irgendwie ein, zwei Sachen, aber finde es irgendwie, das macht jetzt ja keine Handschrift aus. Ich probiere halt zum Beispiel wirklich ab und zu immer mal dieselben Sounds zu benutzen, die ich irgendwie feiere. Und dann speichere ich die mir auch ab oder auch Drums immer mal wieder die gleichen zu benutzen, gleiche Drumsets und sowas.
Kann es aber auch sein, dass du, weil das sagen auch super viele so, dass Breed hat so ein bisschen den Bounce, dass du auch, weil du inspiriert durch super viele West Coast Sachen, dass das so ein bisschen deine Handschrift geworden ist, dass du
ja,
sagen kannst, wenn du Drums programmierst, dass du die anders setzt, als jetzt vielleicht jemand, der Jay Dilla gehört oder... Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber halt, ne?
Nee, also das würde ich tatsächlich nicht sagen. Und ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt so ein ganz, ganz persönliches Ding ist und das so und so sein muss, sondern ich mache das, das ist immer abhängig und ich will ja auch ständig neue Sachen probieren und dann mache ich mal irgendwie was anderes. Vielleicht ist es die Art und Weise, wie ich die Drums in den Mix setze, das würde ich vielleicht eher sagen. Ich glaube nicht die Programmierung, sondern eher so, wie viel prominenten Raum ich denen gebe im Mix, wie laut ich eine Kick und eine Snare setze. Ich weiß zum Beispiel, dass Lex immer ganz oft dann beim Master kommt und sagt, ja, ich habe deine Snare mal wieder 2 dB reingeholt, so, die war ja schon völlig over the top, so wieder. Und also das könnte es vielleicht sein. Und ich denke dann so, wie, die ist laut, das ist doch gut so. Und ja, aber das ist ja auch immer so ein Prozess.
Okay.
Hast du, also wie gesagt, ich glaube so Signature Sounds irgendwie finden, ich glaube, man braucht auch einfach Zeit und muss halt feststellen, was gefällt mir persönlich dann richtig gut und auch immer mal den Mut haben, auch sich selber nochmal zu reproduzieren. Ohne dass man irgendwie so das Gefühl hat, man kaut das jetzt nochmal schlecht wieder. Aber immer mal irgendwie wieder Sachen, die man selber jetzt entwickelt hat, Drumsets, whatever, auch irgendwie immer mal noch wieder zu benutzen. Das machst du ja auch immer mal ganz gerne, dass du dann Sachen nochmal irgendwie benutzt. So, man ist dann selber vielleicht so ein bisschen und denkt so, oh nee, das ist ja jetzt irgendwie, hä? Und total unkreativ, aber das macht das halt aus. Ne? Also guck dir die großen Producer an. Ich weiß, Primo hat wahrscheinlich irgendwie in seinem Leben 5 Drumsets gehabt. Weiß ich jetzt nicht.
Also es sind ein paar mehr, aber die Art und Weise, bei ihm ist es einfach die Art und Weise, wie er sie eingesetzt hat. Das ist ein Swing, den er hatte bei der MPC 60, wie er Samples gejobbt hat. Das sind so viele Möglichkeiten, die du hast. Wenn du mit einem coolen, keine Ahnung, Tom Misch hat seinen Gitarrensound, wo man ja, direkt hört, wenn er die Gitarre anmacht. Voll. Okay, ist Tom Misch und ja, ich glaube, da auf jeden Fall nicht nach rechts und links gucken, sondern einfach das machen, was du denkst, was sich gut für dich anfühlt. Das wird dann irgendwann deine eigene Handschrift. Das heißt nicht, dass man nicht rechts und links auch sich weiterentwickeln kann, aber ich glaube, wenn man da zu viel Copycat-mäßig unterwegs ist, das muss ich, oder bin ich ja auch, ne? Ich bin ja auch Dienstleister und bin ja auch Copycat, wenn Leute sagen, sie wollen die Sounds haben. Ja. Oder den Beat.
Ja,
oder du willst in der Playlist stattfinden, dann ist man ein Copycat. Man bringt natürlich immer auch, ich würde sagen, 60-70% seiner eigene Note mit rein. Aber so wirklich seine eigene Handschrift, dass du dir einen Namen machen kannst, dass man sagt, ey, das ist der Sound, was ich wie Maxwell oder... Da ist es, glaube ich, wichtig, sich so ein bisschen mehr auf sich selber zu fokussieren.
Genau. Hast du noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage, und zwar die Rolle von Frauen im Beatmaking.
Ho!
Das hat mich dann schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Es gibt ja echt nicht so viele.
Nee. Ne?
Also es gibt ja eher mehr Dudes als Frauen. Ja. Ich habe jetzt persönlich in meinem Umfeld...
Ich habe letztens geguckt, wie viele Männer und Frauen bei uns reinhören. Und auf jeden Fall sind wir eine richtige Pimmelgang so.
Oh mein Gott.
ja, aber erzähl weiter.
Du haust Sachen raus. Ja, in meinem Umfeld gibt's eine, Hannah V, die ist aus London, mit der habe ich jetzt ein bisschen gearbeitet und ich find's einfach sehr, sehr spannend, weil sie eine ganz andere Herangehensweise hat, Musik zu machen. Ich kann das jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Mann-Frau-Ding ist, aber bei ihr war das überhaupt nicht auf Competition aus und wer hat jetzt hier die krasseren Drums oder das ist krass, das hatte ich halt schon oft, wenn ich mit anderen kollaboriert habe. Es ist sehr frei. Ne? Es wird nicht über irgendwas gequatscht, über Business oder hier oder irgendwie jetzt so der krasse Nerd-Talk, sondern es ist so, ey, guck mal, ich habe hier ein paar Ideen, lass mal irgendwas machen. Das ging super schnell, es war super entspannt. Vielleicht hat es auch was mit Professionalität zu tun, dass sie schon sehr, sehr lange dabei ist. Aber war ich echt überrascht und man denkt immer so, ne, man hört ja auch viele Frauen, guckt sich das Beat-Videos an und denkt so, ja, ist cool, man muss ja auch da ehrlich sein, ne? Ja, ist cool, aber irgendwie fehlt da was. Ne? Und bei ihr war das halt einfach nicht so. Das war so komplett da und ich würde mich echt freuen, wenn das generell, ne, da gibt es so ein Mädchen, so ein Beat-Video von so einem Mädel, wo der Vater ihr die MPC gibt und die haut da so Drums ein und ist ja so ein YouTube-Hit mit 2 Millionen Klicks. Das finde ich halt einfach wirklich geil, wenn das einfach da auch noch mehr wird, weil
ja.
Ich glaube auch in der Session, ne, man merkt das ja immer, wenn Songwriterinnen in Sessions sind, dann ist es immer ein bisschen Harmonie, die einfach noch ein bisschen anders ist, als wenn es nur Dudes sind.
Ja.
Die kommen auf einen anderen Vibe, die haben auch emotional und was Beziehungen betrifft, eine viel andere Herangehensweise, Songs zu schreiben. Und ich glaube halt auch, wenn Beatmaker Frauen sind, dass sie vielleicht auch nochmal einen anderen Approach reinbringen, wenn man zusammen in der Beat-Session ist oder Beats macht.
Ja, voll.
Also ist meine Vorstellung, ja. Keine Ahnung.
Glaube ich auch. Da, dass wir beide zum Beispiel auch eine kennen, nämlich die Josie.
Oh, stimmt. Aus Leipzig. Ganz vergessen.
Genau, die hat jetzt, da waren wir auch schon im Podcast von Deine Homegirls. Könnt ihr euch die Folge auch mal anhören, wo wir zu Gast waren. Und die hat jetzt auch angefangen, schon, glaube ich, vor einer Weile jetzt auch Beats rauszuhauen, so Instrumental-Sachen. Also da passiert auf jeden Fall was. Da kommen auf jeden Fall auch Sachen. Ich glaube, es ist so wie bei allen Sachen, die halt sehr männerdominiert sind. Das Musikbusiness ist halt generell auch sehr männerdominiert, muss man trotzdem sagen. Und Hip-Hop auch sowieso. Und wir sehen jetzt gerade, dass gerade in dem Rap sich da was verschiebt, dass jetzt plötzlich irgendwie die bestverkauftesten Acts gar nicht mehr unbedingt immer alles Männer sind, sondern dass dann irgendwie auch in Deutschland plötzlich Acts um die Ecke kommen und eine Menge Frauen am Start sind, die auch irgendwie stattfinden im Rap-Bereich.
Was heißt irgendwie? Also die ja wirklich...
Also die ja wirklich main...
Die Vorbilder auch genau. Sind für Kids.
Die richtig, auch. Genau. So, die richtig mainmäßig abgehen so. Und ich sag mal, da war wahrscheinlich so... Das fing irgendwie an, sag ich mal, wenn man jetzt nicht ganz weit zurückgehen will, aber so mit einer Schwester Eva und dann irgendwie mit Sixten. Und jetzt mittlerweile gibt's da irgendwie so viele auch gute Sachen. Also gute Sachen, nicht auch gute Sachen, sondern gute Sachen. Und auch viele schlechte Sachen, wie es bei den Männern das auch gibt. Und ich glaube, das ist bei den Beat-Sachen ist es genau das Gleiche. Das muss ich halt entwickeln. Da müssen einfach mehr Frauen kommen und dann wird es auch mehr Frauen geben, die dann sagen, ah geil, das kann ich auch machen. Weil wenn halt, wie du schon sagst, wenn halt zwei Frauen mehr in so einer Session sind oder eine Frau irgendwie plötzlich in so Beat-Sessions dabei ist, dann sieht das eine andere Frau und denkt sich, ah geil, das kann ich ja irgendwie auch machen. Und ich glaube, darum geht's halt. Aber ich fände es auf jeden Fall spannend und denke, da wird auch noch was passieren und mehr kommen in den nächsten Jahren. Ganz sicher.
Es ist ey, verrückt, was in den letzten 5 Jahren da auch passiert ist. Gerade auch, ja, wie du schon gesagt hast, im kompletten Hip-Hop-Game. Das finde ich richtig gut und auch inspirierend, weil auch auf andere Ideen gekommen wird, auf andere Flows, andere Aufmachungen. Die Videos sind ganz anders, ne? Und du hast auf einmal eine Loredana und eine Juju, ne? Du hast da diesen 90s-Look. Die bringen ja auch Fashion mit. Das ist ja auch sowas, wenn Missy Elliott damals ihre Videos gemacht hat, so auch als Mann fand ich das einfach so, Alter, was für krasse Videos.
Ja.
Und das wird mitgenommen und das finde ich, das ist Entertainment, das finde ich richtig nice.
Ja.
Haben wir noch eine Frage, bevor wir zum Gewinnspiel kommen? Ach,
wir haben noch so viele Fragen.
Haben wir noch überhaupt Zeit? Wie viel? Wir haben schon ganz schön lange gequatscht.
Ja, wir haben noch ein bisschen.
Okay.
Wird halt eine lange Folge. Muffin, wir wissen, mich würde es mega interessieren, wie ihr euch in das Universum Musiktheorie und Arrangement reingefuchst habt. Persönliche Mentoren, Bücher, Online-Plattformen etc.
Ich hatte Mentoren. Ich hatte damals Carsten, Rest in Peace, und Frank of Audio Treats, also F of Audio Treats, die haben mir eigentlich gezeigt, dass es noch mehr gibt als nur 4-Bar-Loops. Da hatte ich echt ein bisschen Glück gehabt und habe dadurch sehr, sehr viel gelernt und dann im Laufe der Jahre immer ausgetauscht mit anderen Producern, so wie wir das auch immer machen.
Hast du irgendwann mal eine musiktheoretische Ausbildung irgendwie gemacht oder Klavier?
Ich war immer abgestreckt. Also musikmäßig ja, Klavier ja, aber Audio war ich immer abgestreckt, weil ich immer Freunde hatte, die an diesen Audioschulen waren und die haben mir dann irgendwie nach einem halben Jahr gezeigt, was sie da so gelernt haben. Und dann hatte ich das Gefühl, dass deren Sachen, bevor sie auf diese Schule gegangen sind, viel mehr Soul hatten und auf einmal war alles so glatt gebügelt. Mhm. Ne? Und, keine Ahnung, deswegen bin ich bei so, gerade bei Schulen, ich habe da so ein ganz zwiespältiges Verhältnis mit diversen Schulen, die es in Deutschland gibt, weil das, was dann davon abgeht und die Leute, die ich dann kennenlerne, das ist echt manchmal auch sehr grenzwertig. Mhm. Also von den Skills her, ne?
Ja, verstehe.
Wo du halt denkst, du hast 3 Jahre da jetzt gelernt.
Ja, voll.
Wie ist es bei dir?
Ich habe tatsächlich auch so eine musiktheoretische Ausbildung gehabt als junge Kind und habe Klavier gelernt. War super faul.
Echt?
Ja, war super faul. Habe das dann auch irgendwann Respekt. Abgebrochen, leider.
War es wieder der Klassiker? Klassik?
Ja, wobei ich gar nicht jetzt so ein... Ja, ich glaube, es war einfach jung sein und...
Richard Kleidermann spielen.
Lieber irgendwie draußen hängen und mit den Freunden Skateboard fahren und kiffen oder sowas. Ich glaube, das war eher so das große Problem da drin. Aber ich fand immer schon so Musiktheorie irgendwie spannend und irgendwie hat sich mir das relativ gut erschlossen. Und dann habe ich halt einfach später beim Producen gemerkt, dass mich halt gerade dieser ganze Bereich Soul und Gospel und so extrem ab und Jazz extrem abholt. Und dann habe ich da halt auch nochmal so ein paar Online-Sachen mir reingezogen. Ich kann zum Beispiel gospelmusicians.com kann ich empfehlen. Der Kollege ist einfach sehr unterhaltsam und bringt es mit so einer sehr großen Freude irgendwie rüber. Und so ein paar andere Sachen, wo ich jetzt gar nicht mal weiß, aber wirklich ganz viel von so Leuten aus dem Gospel-Bereich, die da irgendwie Keyboarder im Gospel-Bereich waren und die dann so theoretische Kurse gegeben haben, auf DVD und sowas. Und das war irgendwie, das fand ich irgendwie cool, weil das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen weitergebracht in der ganzen Soul-Akkorde-Geschichte. Ich habe hier noch was. Optimus im Internet will wissen, eine Sendung über die Steigerung der Reichweite durch Gewinnspiele auf Instagram. Yes. Ja, ja, na klar. Ja, wir machen Gewinnspiele auf Instagram, um unsere Reichweite zu steigern. Du hast uns erwischt.
Aber,
es war, glaube ich, ein lustiger Comment eher als eine Frage. Hier habe ich noch Saschmann 808. Erstmal dicke Props, Jungs. Ich liebe es, mir den Podcast beim Chillen oder dem 1 Stunden Arbeitsweg reinzuziehen. Vielen Dank dafür. Als Vorschlag für ein Thema, eure Vocal Chains vielleicht. Vocal Chains, das große Mysterium, wie viel packt man da drauf und was kommt da drauf und so. Ich sag vielleicht mal ganz kurz, ich habe tatsächlich gedacht, das wäre so ein riesengroßes Mysterium, habe dann irgendwann festgestellt, dass am Ende es tatsächlich einfach auf das ankommt, was vor dem Mikro passiert. Also auf die Performance des Künstlers, das ist halt das A und O. Dann ist einfach der Raum wichtig, teilweise wichtiger als das Mikrofon und alles andere. Weil wenn dein Raum einfach scheiße klingt und lauter Flatter-Echos und Echos hat, so, dann hast du halt wahnsinnig viele Probleme nachher im Mix. Das heißt, kriegt dein Raum irgendwie trocken hin, dann ist es das Mikro, das richtige Mikro für die richtige Stimme. Dann noch in irgendeiner Form eine sinnvolle Vorverstärkung, vielleicht, muss auch nicht sein. Und dann passiert gar nicht mehr viel. Dann hat man im besten Fall schon einen ziemlich guten Vocal Sound und kann dann einfach unten ein bisschen was rausdrehen, was man nicht braucht, das ganze Gebrummel und so. Und guckt halt, wo irgendwie Schwachstellen in der Stimme sind, die irgendwie komisch klingen. Und dreht die ein bisschen raus. Also Subtraktion anstatt Addition ist ja auf jeden Fall das Thema. Und dann muss man halt mit Kompressoren gucken. Also dafür benutze ich zum Beispiel den Fab-Filter für diese genauen Sachen. Und dann guckst du halt...
EQs.
Genau. Dann guckst du mit EQs, also dafür ist halt der Fab-Filter. Und dann gehst du halt mit Kompressionen nochmal ran und guckst, dass du den Sound... dass du halt die Dynamik rausnimmst, damit halt das Vocal möglichst gleich laut die ganze Zeit bleibt. Es sei denn, du willst das Gegenteil erreichen, aber meistens möchte man das nicht. Und da gibt es halt verschiedene, muss man ausprobieren. Ich mag die UAD-Sachen, aber es gibt auch ganz viele andere gute Kompressoren, die man dafür benutzen kann. Und so viel mehr. Und dann halt noch ein DS-er, ein guter.
DS-er natürlich ganz, ganz wichtig. Aber auch da, du musst ja keinen Kompressor nehmen. Du kannst ja auch einfach in die Waveform gehen.
Kannst auch
und
machen.
Das per Hand machen. Ne? Das mache ich manchmal, weil auch da mit Kompressoren Attack, Release, es ist halt dann auch immer den Sweet Spot zu finden. Kann manchmal frickelig sein, gerade bei, sagen wir mal, bei Gesang. Der sehr dynamisch ist. Rap ist ja immer irgendwie alles sehr, sehr gleich. Was ich empfehlen kann, um halt so ein bisschen Harshness rauszunehmen, ist der Sooth, also S-O-O-T-H geschrieben. Ist ein super tolles Plugin, was auch fast so wie ein De-Esser funktioniert, der gewisse Höhenfrequenzen kaschiert und das alles so ein bisschen wärmer macht. Also das ist so ein Tool in der Vocal Chain, wie du auch den Fab-Filter. Ne, um auch Frequenzen zu finden. Manchmal booste ich gewisse Frequenzen im Kilohertz-Bereich und suche mir manchmal nasale Laute oder S-Laute, die du jetzt vielleicht mit dem De-Esser nur ein bisschen unterdrücken kannst, die ziehe ich dann halt komplett raus. Da gibt's super viele tolle Tutorials auf YouTube. Also da siehst du auch in den Bewertungen, ne, dass wenn das super gute Bewertung hat, dann ist das alles, das ist jetzt kein Hexenwerk. Vocal Mischen. Und wie du schon gesagt hast, das Wichtigste ist noch, also Performance. Klammern wir mal aus, weil das sollte Grundvoraussetzung sein, aber halt der Raum, das hat Farbe, also Breed sehr, sehr gut erklärt. Das ist für mich einfach das A und O. Scheiße rein, kommt Scheiße raus. Klassiker Spruch ist so.
Genau, so sieht's aus. Thelonious Coltrane möchte wissen, oh, von dem hatte ich letztens mal ein Beat in meine Playlist gepackt, fällt mir ein. Guter Mann, wer meiner Playlist folgen möchte.
Ja, komm, mach doch.
Nein, jetzt
hast du angefangen. Jetzt will, wie heißt denn deine Playlist?
The Art of Chilling, oder? Meine Beat-Playlist heißt The Art of Chilling. Könnt ihr auf Spotify folgen. Und da packe ich immer so Instrumental-Beats rein von Leuten, die ich gut finde. Also viel von mir vor allen Dingen. Aber auch viel von anderen. Viel von anderen. Auch manchmal von Schuko. Aber
manchmal.
Nicht.
Ja,
aber
ich bezahle dich ja dafür.
Ja, genau. Aber wenn Schuko das Money überwiesen hat über PayPal. Nein, Western so, Union, damit
Western
das keiner,
Union ist besser.
Damit das keiner nachverfolgen kann. Genau. Thelonious Coltrane möchte wissen, Beats für alles außer Rapper wären ein saugutes Thema. Mit Themen wie, wo kann man sich bewerben als Werbespot, Musikproduzent, Thema Kollaboration. Möchte er mal, dass wir andere Producer zu Gast haben.
Mhm.
Das haben wir auf jeden Fall vor. Sind auf jeden Fall auch schon in der Planung. Wird auf jeden Fall auch sowas geben. Und wie kann man sich für Werbemusik bewerben?
Das ist ganz schwierig. Finde ich.
Finde ich auch. Ist aber auch jetzt nicht so mein Feld, aber
der Markt ist sehr, sehr überflutet. Es ist super schwierig. Das Wichtigste ist, wenn du dich dafür bewirbst oder Bock hast, in diesem Genre stattzufinden, was heißt Genre, in dieser Business-Branche stattzufinden, solltest du auf jeden Fall schauen, dass du keine rechte Dritte benutzt. Das machen nämlich viele, denken sie, haben jetzt Beats gemacht, haben jetzt rechte Dritte, weil sie Samples benutzt haben und haben dann eine Werbeplatzierung für Audi. Und dann auf einmal so, aber ich habe ja ein Sample benutzt. Dann ist deine Karriere auf jeden Fall vorbei. Deswegen da auch schon im Vorfeld Material benutzen, das, wo man die Rechte dran hat. Und dann kann man sich bei diversen Firmen, meistens Agenturen, ne, das ist jetzt, wenn Audi zum Beispiel was anbietet, dann ist das jetzt nicht, dass Audi da eine Musikabteilung hat. Also nicht, dass mir das bekannt ist. Aber sie arbeiten mit Agenturen zusammen. Da kann man ja mal googeln. Agenturen, die meistens auch Video herstellen, haben auch eine Musikabteilung. Da kann man sich auf jeden Fall mal bewerben. Was mir aufgefallen ist, was ja so oft auch passiert, dass wenn du eine gewisse Anzahl an Plays hast und eine gewisse Reichweite, dass Leute aus der Industrie auf dich zukommen und fragen, hey, dein Track, der funktioniert ja irgendwie in Playlisten, wir würden ihn gerne auch versuchen, im Sync-Bereich anzubieten.
Aha, ja.
Da sage ich, wenn du keinen Verlag hast oder selbst wenn du einen Verlag hast, rede mit dem. Das sind immer Möglichkeiten, why not? Ne? Die machen immer ihre 50-50-Deals. Manchmal klappt was, manchmal nicht. Kann man jetzt nicht so viel verlieren. Also,
ja. Da bin ich auch gerade mit einer französischen Sync-Firma da mal was probiert. Mal schauen.
Schauen wir mal. Vielleicht passiert ja wirklich was. Dann können wir darüber mal eine Sendung machen. Generell, was man da im Sync-Bereich, was da für Möglichkeiten gibt. Dieser Markt ist halt noch viel, viel krasser, weil da einfach, es gibt keine Sync-Producer, die dann irgendwie Instagram sind oder Playlisten, ne, wo man halt sieht, da geht was. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die in dieser Branche arbeiten, weil das einfach es ist eine sehr, ich sag mal, sehr geregelte Branche. Du kriegst immer dein Geld und du verdienst halt auch wirklich viel dabei. Deswegen wollen da auch viele rein, aber es ist hart umkämpft.
Genau. VCR-System will wissen, sind Producer Nachteulen?
Ich war's. Nicht gut.
Same Antwort over here, ja. Also, ich glaube, am Anfang ist das ganz normal. Das hatten wir auch mal in dieser einen Sendung. Aller Anfang ist schwer. Wenn du halt nebenbei arbeiten musst und das sozusagen dein Hobby ist und du willst es zum Beruf machen, dann wirst du gar nicht drum rumkommen, dass du tagsüber arbeiten gehst und dann halt irgendwie bis spät in die Nacht noch deine Musik machst. Ich habe aber festgestellt mittlerweile, dass ich wirklich so ab einer gewissen Zeit, so spätestens ab um 8, um 10, eigentlich dann auch so durch bin. Und dass da eigentlich nicht mehr so viel Gutes bei rumkommt. Manchmal passiert es dann doch noch und dann macht man so ein bisschen weiter. Aber ich bin dann halt am nächsten Tag irgendwie, ich mag das nicht mehr, wenn ich dann so bis um 11 oder so schlafe, dann verliere ich irgendwie zu viel vom Tag. So, du bist ja so richtig krasser Frühaufsteher.
War ich nicht immer. Ich liebe die Nacht. Ey, die Nacht ist fürs Kreativsein, Alter. Keiner, der dich irgendwie stresst. Du bist irgendwie so, das ist ein ganz anderer Vibe. Keine Ahnung warum, was da irgendwie Dopamin, Melatonin in deinem Kopf passiert, aber es ist was ganz anderes. Hat auch eine gewisse Tristesse und auch, keine Ahnung, es ist, die Nacht hat irgendwas Besonderes, auch fürs Kreativsein.
Ja.
Das Problem ist halt, wie du es schon gesagt hast, du hast halt nichts vom Tag, wenn du dann erst um 11, 12 aufstehst. Ja, man kommt in so einen komischen Flow rein. Ich glaube, aber wenn man in diesem Flow dann bleibt, könnte das wieder funktionieren. Ne? Es gibt ja Leute, die auch seit Jahren, Jahrzehnten in Schicht arbeiten und trotzdem alt werden. Also, du musst halt die gewisse Routine und es ist dann halt schwierig.
Ja, das Ding ist vor allen Dingen, wenn du halt dann irgendwie, sag ich mal, also ich kenne auch Producer, ich weiß zum Beispiel so ein, heißt das Reef zum Beispiel damals, der ist, glaube ich, immer so. Ist dann irgendwie um 3 oder so aufgestanden. Und hat dann die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich weiß nicht, ob der es immer noch so macht. Aber das ist halt, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber da passiert halt dann auch nur noch das in deinem Leben, weil wenn du irgendwie erst um 2, um 3 aufstehst, dann willst du irgendwie frühstücken, essen, ehe du dann irgendwie losgefahren bist und irgendwie, also dein Kopf so am Start ist. Dann fängst du irgendwie 18 Uhr an mit Arbeiten. Da sind alle deine Kumpels vielleicht gerade zurück von der Arbeit, könnten noch was machen. Du bist dann aber arbeiten. Und in der Zeit kannst du dann halt auch niemanden sehen. Das heißt, du bewegst dich dann halt irgendwie in so einer kompletten Isolationsblase, in denen du dann auch nur mit anderen Leuten, Musikern arbeiten kannst, die halt auch irgendwie dann nachts arbeiten. Das ist dann okay, aber du kriegst halt so einen sozialen, kriegst halt so ein soziales Problem, glaube ich.
Und auch ein psychisches, also ne, also jetzt mal so der Winter naht.
Erinnere mich nicht daran.
Das ist einfach das Ding, wenn du dann um 2 Uhr aufstehst und um 4 Uhr geht die Sonne unter. Hast du kein Licht? Ich habe damals auch nicht drauf gehört. Meine Eltern waren auch so, ey, geh mal raus in die Sonne, du siehst aus, ey, so Käsebrot. Ich habe das echt zwei Jahre
übertrieben. Du siehst immer noch aus wie ein Käsebrot.
Ja, aber schon so ein bisschen baked. Sagt der Richtige. Sagt ja, wirklich der Richtige.
Tja, das weiß ja keiner.
Wobei, du warst ja jetzt im Urlaub. Auf jeden Fall, das Ding ist halt, es geht ja nicht um den Teint, sondern es geht um das Licht, Vitamin D4, heißt es, glaube ich, das du aufnehmen musst. Das ist echt super wichtig für deine Psyche. Wenn du das nicht machst, der Körper kann es leider nicht selber herstellen, muss es von anderen Sachen irgendwie zufügen. Ich habe es unterschätzt, macht auf jeden Fall schlechte Moods, schlechte Vibes, Depression is hollering. Also, so blöd das klingt, Tageslicht ist schon echt irgendwie wichtig. Deswegen sind meine Studios auf jeden Fall seit fast 10 Jahren einfach immer irgendwie das Licht am Start ist.
Kann ich dir nur bestätigen. Ich habe hier noch von
Käsebrot over and out.
Von dem guten Wilczynski, der möchte gerne, dass wir eine Sendung über Groupies, Fußball oder Delfine machen.
Okay.
Grüße an Wilczynski.
Delfine, Groupies ist deine Sache. Fußball könnte ich ein bisschen was erzählen.
Ja, genau. Also, liebe Grüße, machen wir. Bereiten wir extra für dich vor. Machen wir. So, dann sind wir jetzt eigentlich mit der letzten Frage durch und könnten jetzt dann endlich mal zur Tat streiten und die SP404 verlosen und alle Zuhörer denken sich schon so, endlich. Aber ich muss nochmal abschließend sagen, ich fand das super spannend und wir sollten auf jeden Fall öfter mal so ein Q&A machen und dann können die Leute uns einfach Fragen stellen, weil jetzt haben wir ja eigentlich nach einem Thema gesucht. Ich glaube, wenn wir direkte Fragen haben, dann wird es noch besser. Und wenn ihr irgendwie was jetzt habt, wo ihr sagt, ey, das will ich gar nicht mal fragen, dann schreibt es per E-Mail direkt an, jetzt muss ich gucken, wie heißt sie? Achso, feedback@beats-treats.net könnt ihr uns schreiben.
Yes.
Und dann nehmen wir das einfach auf. Wir antworten dann da euch auch nicht, sondern beantworten das dann einfach in einem der nächsten Podcasts.
Okay.
So. Du hast schon die
Lostrommel.
Du hast die Lostrommel. Kurz zur Erklärung, wie wir es gemacht haben. Ne? Es gab einen Post auf der Seite von, auf der Instagram-Seite von Schuko. Es gab einen Post auf meiner Instagram-Seite. Und da haben wir uns jeweils zwei Leute mit diesem komischen Internet, Random Comment Picker oder so heißt er, glaube ich.
Ja.
Haben wir da zwei Leute rausgesucht. Jeweils, Ne? Also hier 4 und dann nochmal 2 Leute, die sich bei unserem Newsletter angemeldet haben. Das waren, glaube ich, auch nochmal über 100 Leute. So, und jetzt sind da 6 drinne und du kannst es ziehen.
Wer ja, gewinnt? Ich hier, ne?
Trommelwirbel.
Kann man das hören? Hörst du irgendwas? Nee, du hast nicht, ne? Egal, muss ich nachher vielleicht ein bisschen boosten. So, ich mische das jetzt hier so schön. Ich komme mir vor wie bei der Kindertombola. Von früher. Ich habe mal einen Fernseher da gewonnen, echt. Also, ich ziehe jetzt meinen Namen.
Du hast einen Fernseher in der Kindertombola gewonnen?
Ja, ist krass gewesen.
Geil.
Damals die 80er.
Ey, das war aber richtig, da warst du richtig Chef. Hast du den dann behalten dürfen?
Ja, klar.
Die haben einen Fernseher in der Kindertombola verlost.
Die haben einen Fernseher in der Kirche. Was war das denn nochmal? Irgendwas von der Kirche.
Also man sollte als Kind nicht so viel Fernsehen gucken.
Das war so geil, meine Eltern so, du guckst kein Fernsehen. Immer Stress gewesen, dann gewinne ich so ein Ding. Anyway, anderes Thema. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier einen Namen gezogen und zwar ist das Joe Coffee 23.
Okay.
Der hat gewonnen. Der hat gewonnen hier, Joe Coffee 23.
Ist der Instagram-Name.
Jetzt wird er
ne?
bestimmt gebasht.
Okay.
Du hast gewonnen. Nein, ey, Glückwunsch und auch nochmal danke, dass so viele mitgemacht haben. Danke nochmal an Roland vor allen Dingen, dass sie das überhaupt möglich gemacht haben. Und auch die Ersten waren, die jetzt hier an uns geglaubt haben und gesagt haben, ey, wir machen das mal. Das ist ja auch kein Pappenspiel. Das Ding kostet auch irgendwie 400, 500 Euro.
Vielen, vielen Dank auch von mir nochmal an Roland und herzlichen Glückwunsch an Joe Coffee 23 und du kriegst nochmal eine persönliche Nachricht und dann schickst du Adresse und so und dann geht's raus. Und dann hoffe ich, dass du das ein oder andere Beat-Video mal damit postest und uns vielleicht mal verlinkst und dass wir da vielleicht den nächsten Hit Lo-Fi oder whatever Beat auf dieser SP hören von dir.
Das ist gut.
Oh, verrückt. In diesem Sinne, war eine schöne Sendung. Schuko, alles Gute euch da draußen.
Yes. Und bis zur nächsten Folge bei dem nerdigsten Producer-Podcast im World Wide Web.
Wow, du hast es mal selber gesagt. Super.
Ich hab's hier abgelesen. Ich hab's hier.
Geil.